Das ist ja nicht gesagt, keinesfalls gesagt, dass da, dass der Deal überhaupt nur die ersten 6 Wochen übersteht. Dann soll es eine zweite Phase geben, in der dann eine dauerhafte Waffenruhe erklärt wird und die restlichen Geiseln freigelassen werden, gleichzeitig weitere Häftlinge. Und dann ist vorgesehen, dass in der dritten Phase ein Wiederaufbau des Gazastreifens beginnt. Und das wirft natürlich alles viele Fragen auf.
Nach 15 Monaten Krieg scheint es endlich eine Atempause zu geben. Eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Doch was steckt hinter den Verhandlungen, die den Gaza-Deal möglich gemacht haben? Mit Christian Meyer, dem politischen Korrespondenten der FAZ für den Nahen Osten, spreche ich über die politischen, militärischen und diplomatischen Auswirkungen. Wie gestaltet sich die Dynamik zwischen den Konfliktparteien? Wie beeinflusst Iran die Sicherheitslage? Und welche Rolle spielt die zweite Amtszeit von Donald Trump für den Nahen Osten? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zenit-Podcast. Mein Name ist Josephine Herrmann. Seit dem 7. Oktober 2023 ist der Gazastreifen erneut im Zentrum eines dramatischen Konflikts. Auslöser des Gazakriegs war das beispiellose Massaker der Hamas und anderer extremistischer Gruppen, bei dem rund 1200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt wurden. Israel reagierte mit Angriffen gegen die Hamas in Gaza, bei denen nach palästinensischen Angaben mehr als 46.700 Menschen getötet wurden. Nach 15 Monaten Krieg gibt es nun eine Atempause, eine 6-wöchige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde die erste Phase eingeläutet. Die Hamas ließ 3 israelische Geiseln frei. Im Gegenzug entließ Israel 90 Palästinenser aus der Haft. Doch dieser Austausch ist nur der Anfang. Insgesamt sollen 1.904 palästinensische Häftlinge freikommen, während 33 israelische Geiseln zurückgebracht werden sollen. Weitere Freilassungen werden in den kommenden Wochen erwartet. Doch die Verhandlungen über den Verlauf stehen noch am Anfang. In dieser Folge spreche ich mit Christian Meyer, politischer Korrespondent der FAZ für den Nahen Osten und Nordostafrika, über die politischen, militärischen und diplomatischen Auswirkungen dieses Abkommens. Welche Ängste und Hoffnungen prägen die israelische Gesellschaft? Wie beeinflusst der Austausch von Geiseln und Häftlingen die politische Lage? Und welche Rolle spielen internationale Akteure wie die EU und die USA mit der zweiten Amtszeit von Donald Trump bei der Förderung einer langfristigen Friedenslösung? Wir werfen einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen und diskutieren die Perspektiven für eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung. Außerdem analysieren wir, was sich ändern muss, damit dieser langwierige Konflikt endlich zu einer dauerhaften Lösung führen kann und welche Herausforderungen im Rahmen der Friedensverhandlungen noch zu überwinden sind. Ein Gespräch über die Chancen und Hürden in einer Region, die seit Jahrzehnten von Konflikten geprägt ist und nun vor der Frage steht, wie kann Frieden erreicht werden? Christian, wie lässt sich die aktuelle Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in den Kontext des laufenden Konflikts einordnen? Und was hat sich seit dem 7. Oktober 2023 konkret verändert?
Oh, da hat sich ja natürlich eine ganze Menge verändert. 7. Oktober 2023, das war der Tag des Terrorangriffs der Hamas, der Israel so wahnsinnig unvorbereitet getroffen hat. Und es gab einige Wochen nach dem Beginn des Gazakriegs, der dann eben auch daraufhin begonnen hat, schon einmal eine kurze Waffenruhe, auch einhergehend mit einem Geisel- und Häftlingsaustausch. Das war Ende November 2023. Und diese Waffenruhe ist dann zusammengebrochen und eigentlich seit Dezember 2023 gab es Versuche, das wieder aufleben zu lassen, diese Art von Vereinbarung und Arrangement. Und ich vermute mal, viele unserer Zuhörer werden das auch verfolgt haben über das vergangene Jahr hinweg, diese vielen Versuche, da wieder eine neue Vereinbarung zustande zu bringen, die dann doch immer wieder gescheitert sind. Und jetzt, mehr als 15 Monate nach Beginn des Krieges, gibt es erstmals eine einigermaßen realistische Aussicht darauf, dass dieser Krieg vielleicht auch nun irgendwann wieder zu Ende geht.
Der israelische Oppositionspolitiker Lieberman beschrieb die Gefühlslage in Israel gerade als, Zitat, bittersüß. Was genau macht denn diese Gefühlslage gerade bitter aus israelischer Sicht? Und warum gibt es diese gemischten Gefühle überhaupt?
Das ganze Thema ist ja hoch umstritten, also ob man mit der Hamas ein Abkommen eingehen sollte. Und deswegen gab es ja auch diese vielen Versuche und deshalb hat es so lange gebraucht, bis man eben diesen Deal nun zustande gebracht hat, weil Israel dafür auch einen hohen Preis zu bezahlen hat. Zum einen ist vorgesehen oder ist Bestandteil dieser Vereinbarung, dass für die Geiseln, die freigelassen werden von der Hamas im Gazastreifen, eben auch zahlreiche palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Da handelt es sich um ganz, ganz unterschiedliche Personen und Personengruppen. Vielleicht kommen wir darauf noch genauer zu sprechen. Aber unter ihnen sind auf jeden Fall auch einige, die wegen Terrorangriffen, wegen Mordes verurteilt worden sind, die lange Haftstrafen verbüßen. Und das ist aus israelischer Sicht natürlich schon etwas, was schwer zu schlucken ist, diese Personen freizulassen. Es wird immer wieder auf einen Präzedenzfall verwiesen, nämlich den sogenannten Shalit-Deal für den gefangenen, genommenen Soldaten Gilad Shalit. Sind vor rund 10 Jahren mehr als 1000, ich glaube 1027 Häftlinge freigelassen worden. Das war damals auch unter Benjamin Netanyahu als Ministerpräsidenten. Und einer von diesen Häftlingen, die freigelassen wurden, war Yahya Sinwar, der dann in den Gazastreifen ging und später Anführer der Hamas dort und schließlich dann sogar der Gesamt-Hamas wurde und als Mastermind hinter dem 7. Oktober gilt. Und die Gegner dieses Abkommens haben eben immer wieder gesagt, wollen wir, dass es genau das Gleiche wieder gibt. Die Leute, die wir jetzt freilassen, die werden höchstwahrscheinlich wiederum zu Terroristen werden. Und das ist eine dieser Faktoren, die dazu beitragen, dass es eben bitter ist aus israelischer Sicht. Die zweite Frage ist eben, was macht man überhaupt jetzt mit diesem Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen? Es ist ja eben vorgesehen, und das war wirklich sehr, sehr umstritten, dass der Krieg dauerhaft enden soll, dass eine dauerhafte Waffenruhe aus der temporären Waffenruhe der ersten 6 Wochen dieses Deals werden soll. Und dagegen hat die Regierung von Benjamin Netanyahu sich ganz lange gesträubt, auch aus ideologischen, vielleicht auch aus ganz opportunistischen innenpolitischen Gründen. Und auch das ist etwas, was viele Israelis nicht gut heißen, wobei Umfragen immer wieder ergeben haben, dass es eine Mehrheit dafür gab, einen Deal mit der Hamas abzuschließen, wenn eben dafür die Geiseln freikommen. Und das stand nun in den vergangenen Tagen natürlich schon ganz eindeutig im Vordergrund. Die unbeschreibliche Freude und Euphorie in Israel, vor allem bei den Angehörigen der Geiseln, die sich mitgefreut haben mit den Familien dieser 3 Frauen, die da nun freigelassen wurden. Das war schon ein sehr emotionaler Moment. Aber ich hatte das Zitat von Lieberman auch in einem meiner Texte erwähnt. Ich fand das ganz treffend. Es ist in vielerlei Hinsicht keine uneingeschränkte Freude, die gerade in Israel herrscht. Da ist auch viel Besorgnis mit im Spiel, ob dieses Abkommen nun wirklich hält. Und eben auch, man hat im Hinterkopf, dass man dafür einen hohen Preis zu bezahlen hat.
Was bedeutet das Abkommen denn eigentlich konkret für die israelische Innenpolitik?
Das bedeutet eine Belastungsprobe für die Regierung von Netanyahu. Er hat ja eine Koalition geschmiedet aus 6 stark religiösen und sehr, sehr rechten Parteien. Und 2 von diesen die von Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich angeführt werden, die haben sich nun entschieden gegen diesen Deal ausgesprochen, haben Widerstand und Ablehnung angekündigt und Ben-Gvir hat tatsächlich seine Drohung wahrgemacht, die Regierungskoalition zu verlassen, wenn das israelische Kabinett für dieses Abkommen stimmt, und hat Bezalel Smotrich aufgerufen, es ihm gleich zu tun. Smotrich hat das nicht gemacht, sondern hat so eine Art Formelkompromiss geschmiedet mit Netanyahu und hat im Kabinett gegen die Vereinbarung gestimmt, ist dann aber doch in der Regierung geblieben und sagt nun aber, ihm sei mehr oder weniger versprochen worden, dass seine Forderung erfüllt wird, dass nach der ersten Phase des Abkommens, also nach den ersten 6 Wochen, der Krieg wieder aufgenommen wird. Und das ist natürlich etwas, was alle Beobachter und wahrscheinlich auch die Hamas mit Interesse hören und natürlich auch ganz genau gucken, was Netanyahu da in diesem Zusammenhang von sich gibt. Und der äußert sich immer mit einer für ihn gar nicht so untypischen Zweideutigkeit und lässt sich rhetorisch schon auch das Hintertürchen offen, in den Krieg wieder einzusteigen, was ja auch durchaus seinen Positionen aus dem vergangenen Jahr entspricht. Netanyahu stand also, wie gesagt, unter Druck, auch innenpolitisch, oder hat eben dieses Dilemma, dass auf der einen Seite zwei seiner Koalitionspartner oder jetzt gerade nur noch einer ihn unter Druck setzen, den Krieg nicht zu beenden. Das war eben auch schon im vergangenen Jahr so. Und auf der anderen Seite gab es eben auch Kräfte, die aber auf ihn eingewirkt haben und auch natürlich ein beträchtlicher Teil der israelischen Gesellschaft, die gefordert haben, dass man letztlich dann doch alles dafür tut und alles dem Ziel unterordnet, die Geiseln wieder freizubekommen.
Wie beeinflusst denn diese Instabilität Israels Handlungsfähigkeit in den Verhandlungen und auch in den militärischen Operationen?
Also ich würde sagen, wenn man auf das vergangene Jahr blickt, dann hat die Regierung sich ja lange Zeit nicht sonderlich beeindrucken lassen von den Protesten, die es beständig gab, auf denen ein Geiseldeal gefordert wurde. Die Militäroperationen gingen immer weiter und immer mehr Experten, Beobachter, Kommentatoren und auch Vertreter des Sicherheitsestablishments selbst haben irgendwann gesagt, das hat militärisch gar keinen großen Vorteil mehr. Es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Das war so der Eindruck, der eigentlich schon seit dem vergangenen Sommer herrschte. Das hat man unter anderem auch daran gesehen, dass die israelische Armee in manche Orte im Gazastreifen mehrmals eingerückt ist. Im Norden des Gazastreifens beispielsweise gab es Orte, Vororte von Gazastadt, in denen schon zu Beginn des Krieges heftig gekämpft wurde. Dann ist die Armee von dort abgezogen, hat woanders im Gazastreifen weitergekämpft. Die Hamas hat sich dort offenbar wieder eine Präsenz aufgebaut. Dann gab es eine erneute Offensive. Und all das ging natürlich immer mit großer Zerstörung und auch großem Leid für die Bevölkerung einher. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, Israel drückt oder die Armee drückt dort immer wieder aufs Gaspedal, aber es führt eigentlich nirgendwo hin. Man ist so ein bisschen im Leerlauf. Insofern, wenn du fragst, inwiefern die Handlungsfähigkeit eingeschränkt war durch die Innenpolitik, würde ich sagen, Der rechte Flügel der Koalition hatte eben doch dort lange Zeit das Sagen, was dieses Thema angeht. Und es entsprach offensichtlich auch Netanyahus eigener Haltung, dass er den Krieg fortführen will. Das hat auch andere Gründe. Wenn der Krieg einmal wirklich für beendet erklärt ist, dann werden die Rufe nach einer Aufarbeitung des 7. Oktobers und des Sicherheitsversagens an jedem Tag sicherlich lauter werden. Und es gibt viele in Israel, die einen Rücktritt fordern des politisch Verantwortlichen zu jener Zeit. Das war Netanyahu. Und, Und ich glaube, ihm wird nicht zu Unrecht unterstellt, dass er den Krieg ein bisschen herauszögern wollte, um eben diese Aufarbeitung zu vermeiden. Einhergehend damit gab es auch immer wieder Versuche, die Schuld stärker dem Sicherheitsestablishment zuzuschieben. Gerade vor wenigen Tagen ist der Armeechef zurückgetreten, beziehungsweise hat seinen Rücktritt angekündigt. Und das hängt auch mit diesem Ringen zusammen, das im Hintergrund stattfindet. Wer muss eigentlich Verantwortung für den 7. Oktober übernehmen und wessen Kopf muss dann politisch irgendwann rollen?
Lass uns mal ein bisschen nach außen gucken. Ich habe mir nämlich überlegt, glaubst du, dass die Schwächung Irans bei diesen Verhandlungen um die Waffenruhe, bei den Verhandlungen um den Austausch palästinensischer Geiseln gegen israelische Häftlinge, dass die Schwächung Irans eine Rolle spielte?
Das ist schwer zu beantworten, aber gut möglich, dass es einen Beitrag hatte. Denn wenn wir auf das vergangene halbe Jahr etwa gucken, dann, ich hatte gerade gesagt, im Gazastreifen gab es keine maßgebliche militärische Neuentwicklung, aber es ist trotzdem eine ganze Menge passiert. Zum einen stärker auf regionaler Ebene und zum anderen ist es Israel gelungen, Yahya Sinwar, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben, zu töten. Und das war natürlich dann doch ein maßgeblicher Erfolg, aber eben ein Einzelerfolg. Man hat eine Person an der Spitze ausgeschaltet, aber sozusagen die Kräfteverhältnisse vor Ort haben sich dadurch nicht deutlich verändert. Dagegen, wenn wir auf die Region gucken, hat Israel, man muss doch sagen, auf sehr, sehr beeindruckende und ich würde auch sagen überraschende Art und Weise seine Gegner in die Defensive gebracht. Es gab so ein kleines Vorspiel im April, als es diesen ersten iranischen Raketenangriff auf Israel gab und Israel dann zurückgeschlagen hat, begrenzt, aber sehr gezielt, und dadurch schon eigentlich klar gemacht hat, dass das zumindest lautete so die Einschätzung zahlreicher Analysten, dass es militärisch sehr wohl in der Lage wäre, Iran deutlich härter zu treffen, wenn es wollte. Dann gab es ab Mitte, Ende September ja diese Offensive gegen die Hisbollah im Libanon in mehreren Phasen, beginnend mit diesen absolut überraschenden Angriffen mit explodierenden Pagern und Funkgeräten, dann mit einer Bodenoffensive Anfang Oktober. Dann gab es einen weiteren iranischen Angriff, auf den hat auch der ist verpufft, mehr oder weniger. Und es gab einige Tage später einen israelischen Gegenschlag, der Irans Schwächen nochmal sehr deutlich bloßgelegt hat. Und diese ganze veränderte regionale Lage wird wahrscheinlich schon auch die Hamas vielleicht noch einmal stärker in eine Rolle gebracht haben, in der sie vielleicht eher nun eine naheliegende Waffenruhe sucht, anstatt zu versuchen, da noch langfristig durchzuhalten. Denn ein Kalkül Sinwars und der Hamas war es ja immer gewesen, dass man durch beständigen Druck auch dieser ganzen verlängerten Arme Irans Israel irgendwann mürbe macht. Und das ist eben diese Drohkulisse von iranischen und pro-iranischen Kräften gibt. Und das ist alles so ein bisschen in sich zusammengefallen. Insofern kann das auch gut sein, dass das nochmal dazu beigetragen hat, dass die Verhandlungen vorangingen. Ich sage das jetzt die ganze Zeit so ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, es gibt auch Dinge, die dagegen sprechen. Ich habe den Eindruck, die Hamas hat ihre Verhandlungsposition nicht maßgeblich verändert seit dem Herbst. Im vergangenen Sommer gab es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Zugeständnis der Hamas. Bis dorthin hatte sie gesagt, ein festgeschriebenes Ende des Krieges, also eine dauerhafte Waffenruhe, muss von Beginn an Bestandteil einer Vereinbarung sein. Ansonsten lässt sie sich gar nicht darauf ein. Und diese Forderung hat sie dann fallen lassen und hat ab dem Sommer gesagt, es kann auch mehrere Phasen geben. Wir wollen aber Garantien, dass es dann zu einer dauerhaften Waffenruhe kommt und Israel nicht einfach so ab einer zweiten Phase wieder den Krieg aufnehmen kann. Und das war immer so ein bisschen unklar, wie das in der Praxis aussehen soll. Also es ging dann beispielsweise um die Frage, wenn man während einer ersten Phase über gewisse Arrangements, spätere Arrangements erst noch verhandelt und zu keinem Ergebnis kommt, hält dann die temporäre Waffenruhe so lange an, bis man ein Ergebnis hat? Und solche Fragen stellten sich da. Und da hat sich die Position der Hamas im Laufe der Zeit ein bisschen aufgeweicht. Aber ich würde nun auch nicht sagen, dass sie grundsätzliche Kernforderungen völlig aufgegeben hat. Es gab auch nochmal Zugeständnisse nun offenbar, was israelische Truppenpräsenz an der Grenze zu Ägypten angeht. Und vielleicht ist es interessant, wenn wir auch darüber noch sprechen, der maßgeblichen Anteil daran, dass dieser Deal nun jetzt eben zustande gekommen ist, hatte vielleicht gar nicht in erster Linie die Schwächung Irans und der Hezbollah, sondern vielleicht tatsächlich der Umstand, dass Donald Trump in einer auch für viele Beobachter überraschenden Art und Weise Druck gemacht hat, schon kurz nach seinem Wahlsieg, und gesagt hat, bis zu meinem Amtsantritt muss da was passiert sein.
Richtig. Also wenn wir jetzt nochmal zurückdrehen, maßgeblich an den Vermittlungen um die Waffenruhe beteiligt waren ja Ägypten und Katar. Wenn wir uns jetzt erstmal nur auf diese zwei Länder fokussieren, welche strategischen Interessen verfolgen die Länder denn überhaupt?
Also Ägypten möchte vor allem verhindern, dass es eine Flüchtlingswelle von Palästinensern gibt ist in diesem Zusammenhang an Ruhe im Gazastreifen interessiert. Ägypten hat in den vergangenen Jahren durchaus auch eine wichtige Rolle als Vermittler, was die Hamas und dann eben andere Länder angeht, hatte da also ganz gute Arbeitskontakte und war wahrscheinlich auch daran interessiert, dass diese Position erhalten bleibt, was Ägyptens internationale Rolle und sein Gewicht aufwertet. Und in der Hinsicht gab es so ein bisschen auch vielleicht eine Rivalität mit Katar. Die haben zwar in gewisser Weise zusammengearbeitet, aber ich glaube, hinter den Kulissen, ich würde sagen, die haben nicht gegeneinander gearbeitet, aber es gab manchmal schon so ein bisschen, so wirkte es auf mich jedenfalls, einen kleinen Wettkampf darum, wer da nun die besseren Kontakte und die besseren Vorschläge und die realistischeren Szenarien hat in diesen ganzen Vermittlungsbemühungen. Katar hatte ja auch sich in den vergangenen Jahren sehr gute Beziehungen zu Hamas erarbeitet, hat den Gazastreifen lange Zeit auch finanziell unterstützt, was dem Land von israelischer Seite jetzt immer mal wieder vorgeworfen wurde, aber das ist mit israelischer Zustimmung geschehen. Und ich würde sagen, im Fall Katars ist es durchaus so ähnlich, dass das ist ja ein kleines Land, das schon seit vielen Jahren sozusagen über seine Gewichtsklasse boxt und sich internationale Bedeutung eben auch dadurch erarbeitet hat, dass es als Link zu Gruppen wie den Taliban fungiert und eben auch im Fall der Hamas ist das so. Und Katar war ja irgendwann nun schon eine ganze Zeit lang während dieser Verhandlungen der maßgebliche Player, der, wenn überhaupt, etwas Einfluss auf die Hamas ausüben konnte. Und ich glaube, diese Rolle hat Katar auch in gewisser Weise ausgekostet vielleicht auch einfach nicht aufgeben wollen, weil man vielleicht auch tatsächlich davon überzeugt war, dass man da zu einer regionalen Beruhigung beitragen kann. Ich bin jetzt kein Experte für katarische Innenpolitik, aber ich denke mal, die Katarer waren so sah es für mich aus, schon aufrichtig daran interessiert, dass es da irgendwann einen Durchbruch und einen Deal gibt.
Wenn wir uns die EU und auch die USA anschauen, wie könnten die USA und die EU denn in den kommenden Monaten oder auch Jahren auf diese Situation reagieren und welche diplomatischen Herausforderungen ergeben sich überhaupt aus dieser Situation, in der wir aktuell sind?
Zunächst einmal muss dieser Deal ja halten. Das ist ja nicht gesagt, keinesfalls gesagt, dass der Deal überhaupt nur die ersten 6 Wochen übersteht. Dann soll es eine zweite Phase geben, in der dann eine dauerhafte Waffenruhe erklärt wird und die restlichen Geiseln freigelassen werden, gleichzeitig weitere Häftlinge. Und dann ist vorgesehen, dass in der dritten Phase ein Wiederaufbau des Gazastreifens beginnt. Und das wirft natürlich alles viele Fragen auf. Abgesehen von der Frage, ob es überhaupt so kommen wird. Wir haben vorhin schon angedeutet, dass und darüber gesprochen, dass es da auch viele Faktoren beispielsweise in der israelischen Innenpolitik gibt, die dem möglicherweise entgegenstehen. Und auch von Seiten der Hamas weiß man natürlich nicht, in wie sehr die dann auch mittelfristig weiter ihre Verpflichtungen durch ihren Verpflichtungen nachkommen werden. Aber selbst wenn das alles so läuft, dann gibt es ja zahlreiche offene Fragen. Wer ist am Wiederaufbau beteiligt? Wer zahlt da für den Wiederaufbau da? Könnte beispielsweise die EU eine wichtige Rolle spielen, aber auch arabische Länder haben schon angekündigt oder stehen in Verhandlungen darüber, inwiefern sie den Wiederaufbau finanzieren. Und dann natürlich die große ungelöste Frage, wer hat überhaupt die Regierungsgewalt, wer hat die Kontrolle im Gazastreifen langfristig? Und dieses Thema ist ausgeklammert worden in dem Abkommen, zumindest in dem, was davon öffentlich ist. Ist nicht alles bekannt. Möglicherweise gibt es da auch Anhänge oder Teile, die in denen noch Dinge drinstehen, von denen man nicht weiß, aber ich gehe davon aus, dass diese Frage ausgeklammert wurde, weil die israelische Regierung ja immer gesagt hat, eine Kontrolle des Gazastreifens durch die palästinensische Autonomiebehörde kommt für sie nicht in Frage, aber eine Kontrolle der Hamas werden sie ebenso wenig zugestimmt haben. Das heißt, diese Frage ist höchstwahrscheinlich ungelöst. Und die Hamas hätte natürlich wiederum keiner Vereinbarung zugestimmt, in der eine israelische Kontrolle festgeschrieben wird. Und da sehe ich auch das größte Problem langfristig. Die Regierung von Joe Biden hatte ja durchaus versucht, das Szenarien zu entwickeln und dann die israelische Seite vor allem davon zu überzeugen. Die hatten gesagt, schon kurz nach Kriegsbeginn, dass die palästinensische Autonomiebehörde den Gazastreifen wieder kontrollieren soll. Die ist ja vor etwa 17 Jahren von der Hamas von dort vertrieben worden. Und hat gleichzeitig hat die amerikanische Regierung gesagt, die PA muss sich aber erneuern, verjüngen, revitalisieren, hatte Biden, glaube ich, einmal gesagt. Die PA gilt als durchaus korrupte Behörde, auch sehr stark von Eigeninteressen getrieben. Und man hat da Reformen eingefordert. Und die PA hat sehr zögerlich begonnen, vielleicht auch ein paar kleinere Reformen anzugehen. Aber man hat jetzt nicht den Eindruck, dass sich da grundsätzlich etwas geändert hat. Die Amerikaner haben zumindest versucht, da einen Weg vorzuzeichnen. Und es ist natürlich eine sehr interessante Frage, wie da nun die Trump-Regierung verfahren wird mit dieser Frage. Ich sehe da durchaus ganz, ganz widerstreitende Interessen. Man weiß, glaube ich, nicht ganz klar, in welche Richtung es gehen wird. Trump steckt voller Überraschung, aber auch in seinen bisherigen Äußerungen und Handlungen zu dem Thema hat er unterschiedliche Signale gegeben. Insofern bin ich da wirklich gespannt, wie es in der Hinsicht weitergehen wird.
Du hast ja gerade ohnehin schon die Trump-Administration, die Trump-Regierung, die jetzt ganz neu im Amt ist, angesprochen. Welche politischen Entscheidungen Trumps während seiner ersten Amtszeit, wie die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels oder die Vermittlung der Abraham-Abkommen, welche politischen Entscheidungen könnten in seiner zweiten Amtszeit verstärkt und vielleicht auch verändert werden? Und was glaubst du, wie könnte das die laufenden Verhandlungen zur Waffenruhe und diesen Deal palästinensischer Häftlinge gegen israelische Geiseln im Gazastreifen betreffen?
Ja, ich glaube, da steht vor allem ein Faktor im Vordergrund, das ist nämlich der angestrebte große Deal, den Trump im Sinn hat und auch schon während seiner ersten Amtszeit, glaube ich, angestrebt hat. Das ist nämlich ein israelisch-saudi-arabisches Normalisierungsabkommen gibt, also sprich ein Friedensvertrag, und gleichzeitig die USA mit Saudi-Arabien einen Verteidigungspakt schließen. Das ist alles aus verschiedenen Gründen aneinander gekoppelt. Und Trump hat jetzt auch schon immer wieder gesagt, dass das eines seiner Ziele ist, den Kreis der Abraham-Abkommen zu erweitern. Es gibt einige wenige arabische Länder, die eben durch ihn vermittelt Frieden mit Israel geschlossen haben, und diese Zahl möchte man erhöhen, und das ist etwas, was auch Netanyahu immer wieder beständig sagt. Also in dem Punkt treffen sich die Interessen der beiden. Was hat das nun mit dem Gaza-Deal zu tun? Die Saudis waren eine ganze Weile, wie auch andere arabische Golfstaaten, nicht sonderlich interessiert am Schicksal der Palästinenser, oder nicht mehr. Die haben ja schon vor einigen Jahren begonnen, auch so hinter den Kulissen Beziehungen mit Israel aufzunehmen, in verschiedenerlei Hinsicht. Und ich glaube, das war kurz vor dem, nicht lange vor dem 7. Oktober, hatte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman sogar einmal eine Äußerung von sich gegeben, was eben dieses Verteidigungsbündnis mit den USA angeht und im Zusammenhang damit auch eine Normalisierung mit Israel. Da hatte er Äußerungen von sich gegeben, die sich so verstehen ließen, dass man nur eine Art von Formelkompromiss finden müsse, was die Palästinenser angeht. Und dann würde das schon funktionieren. Das hat sich geändert durch den Gaza-Krieg. Die Saudis bestehen jetzt doch deutlich nachdrücklicher darauf, dass es einen Prozess hin zu einem palästinensischen Staat geben muss. Also sie haben wirklich ganz, ganz knallhart, erst nachdem es eine palästinensische Staatsgründung gibt. Soweit gehen sie dann doch nicht, also halten sich da auch so ein bisschen Verhandlungsspielraum offen, aber die wollen glaubwürdige Schritte sehen, das haben sie jetzt immer wieder gesagt. Und das setzt natürlich indirekt Trump unter Druck, oder formulieren wir es halt ein bisschen anders, erhöht sein Interesse daran, dass es tatsächlich glaubwürdige Schritte gibt hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten. Ist wiederum etwas, was Netanyahu überhaupt nicht möchte. Und hier ist tatsächlich dann, ist glaube ich sozusagen einer dieser spannenden Punkte, wo man gucken muss, wie Trump sich tatsächlich verhalten wird. Ich hatte eben schon kurz darauf hingewiesen, dass auch sein Team da durchaus heterogen zusammengestellt ist. Es gibt zum einen Berater und jetzt schon oder bald Mitglieder seiner Regierungsmannschaft, die eben auch, soweit man weiß, ein starkes Interesse haben, dass dieser Deal mit Saudi-Arabien zustande kommt. Es gibt aber auch andere, beispielsweise den künftigen Botschafter in Israel, Mike Huckabee, der aus dem traditionellen Lager der Evangelikalen in den USA kommt, die eigentlich alle Bestrebungen Israels unterstützen, die Siedlung auszubauen. und möglichst das ganze Heilige Land zu besiedeln. Das könnte dann wiederum in eine andere Richtung gehen, wenn dieser Strang sozusagen mehr Einfluss hat. Und das ist nicht ausgemacht, würde ich sagen. Es gab jetzt eben für viele überraschend, ich glaube auch für viele in der israelischen Siedlerlobby sehr überraschend, diesen offenkundig starken Druck Trumps bevor der Gaza-Deal zustande gekommen ist, dass Netanyahu dem zustimmen soll. Es gab eben den Nahostberater Trumps, Steve Witkoff, der extra von den Gesprächen in Katar an einem Samstag, was auch ungewöhnlich ist, nach Jerusalem gereist ist und dort ein Treffen mit Netanyahu eingefordert hat. Und Witkoff ist beispielsweise einer von denen, die sozusagen eher auf die regionale Ebene und auf Saudi-Arabien gucken, nach allem, was man weiß. Gleichermaßen sind auch weitere Überraschungen von Trump zu erwarten. Die können durchaus auch anders ausfallen. Ich glaube, das hängt dann vielleicht immer davon ab, was ihm gerade als ein guter Deal erscheint oder vielleicht auch welche Richtung da gerade den größeren Einfluss auf ihn hat. Und auch insofern, also wird das eine sehr spannende Zeit werden.
Trump fährt ja auch eine härtere Linie gegenüber Iran zu führen. Was glaubst du, hat das für Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Israel und auch auf die diplomatischen Bemühungen um eine langfristige Friedenslösung in Gaza?
Ja, also die Israelis liebäugeln immer wieder mit einem Militärschlag gegen Iran. Und wir sind nun in einer Situation, wo ein geschwächtes Iran möglicherweise zu dem Schluss kommen wird, dass es möglichst schnell dann eben doch die Schwelle zur Atomwaffenfähigkeit erreichen muss, um eben sich zu schützen vor möglichen Angriffen eben auch eine stärkere Drohkulisse zu haben. Die Israelis hatten vorhin drüber gesprochen, in ihrem Gegenschlag Ende Oktober war das, meine ich, zielgerichtet iranische Verteidigungsanlagen ausgeschaltet und sich damit eine bessere Position erarbeitet, theoretisch einen Angriff auf iranische Atomanlagen durchführen zu können. Das könnten die Israelis aber wohl nicht machen ohne deutliche amerikanische Hilfe. Das ist mit Trump wohl leichter zu bewerkstelligen, als mit Biden der Fall war. Da muss man jetzt, glaube ich, auch erst sehen, welchen Pfad Trump einschlagen wird, ob er versucht, Iran wieder maximal unter Druck zu setzen, wie er es in seiner ersten Amtszeit getan hat. Es gab jetzt durchaus auch Äußerungen von Beratern von ihm, die eher in eine Richtung gingen, man müsse Iran stark einhegen, aber vielleicht nicht unbedingt militärisch angreifen. Also eher eine Containment-Politik. Scheint mir noch nicht ausgemacht zu sein. Ich würde nicht sagen, dass das unbedingt einen direkten Zusammenhang mit dem Gazastreifen hat, außer vielleicht in einer Hinsicht. Iran hat natürlich hinter den Kulissen die Hamas gestärkt und es gab ja auch eine Zusammenarbeit, selbst wenn die Iraner konkret in die Anschlagspläne vom 7. Oktober vielleicht nicht eingeweiht waren. Und diese Art von Politik, um Israel zu destabilisieren, wird Iran sicherlich fortführen, soweit das möglich ist. Und da gibt es, glaube ich, schon komplexe Wechselwirkungen. Also je stärker Iran geschwächt ist und vielleicht doch jetzt gerade auf andere Schauplätze gucken muss, auf Syrien, wo Assad gestürzt wurde, vielleicht auch auf die Innenpolitik, wo die Bevölkerung unruhig wird, auf Libanon, wo die Hisbollah stark zurückgedrängt wurde, desto weniger haben sie vielleicht die Möglichkeit, da jetzt den den Faktor Hamas zu beachten und die Hamas weiter zu stärken. Das ist aus meiner Sicht nicht ausgemacht, wie das sich entwickeln wird. Es gibt einen konkreten iranbezogenen Zusammenhang oder eine Entwicklung gerade der vergangenen Tage. Die israelische Armee hat eine größere Militäroperation in Jenin im Norden des Westjordanlands begonnen am Dienstag. Und genau, das ist ein Zitat, das sich auf Wladimir Jabotinsky bezieht, den großen Vordenker des revisionistischen Zionismus und auch einer Groß-Israel-Ideologie, der auch eine Inspirationsquelle für Netanyahu ist und in dessen Partei sehr hochgehalten wird. Ja, und diese Militäroperation, da hat Netanyahu gesagt, die dient dazu oder ihr Ziel ist, die iranische Achse zu schwächen. Das zeigt, dass die Israelis zumindest in ihrer Außendarstellung schon immer noch stark da einen Zusammenhang mit Iran herstellen wollen. Ob nun tatsächlich konkret diejenigen Milizen, die gerade in Jenin aktiv sind, konkret mit Iran zu tun haben, weiß man nicht genau. Und das ist natürlich schon auch zu einem gewissen Grad Propaganda. Aber es zeigt, dass Iran auch weiterhin in der politischen Kommunikation Israels eine wichtige Rolle spielt. Alles wird sozusagen immer auf den letzten Faktor Iran zurückgeführt. Auch wenn man mit Militärs spricht oder Briefings der Armee hat, dann ist es eigentlich sehr oft so, dass es immer heißt, und hinter allem steht Iran. Der frühere Ministerpräsident Bennett hat einmal gesagt, Iran ist der Kopf des Kraken. Und Israel hat lange Zeit nun gegen die verschiedenen Arme des Kraken gekämpft, aber es wird Zeit, dass man den Kopf ins Visier nimmt. Das ist natürlich nach wie vor ein großes Potenzial, das es da gibt für eine regionale Eskalation, was Iran angeht.
Da muss ich direkt mal reingrätschen. Was glaubst du denn, wie würden sich denn die regionalen Beziehungen zwischen Israel und Iran, zwischen Israel und Libanon und auch Syrien verändern oder entwickeln, wenn die Waffenruhe nicht halten sollte und wenn es zu einer neuen Eskalation kommt?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Beziehungen mit Iran sind ja natürlich sowieso nicht vorhanden beziehungsweise schlecht. Die Frage, glaube ich, ist, vielleicht muss man es ein bisschen umgedreht sehen, würde Iran, wenn es wieder eine Eskalation gibt in Gaza, stärker versuchen, wiederum das auch zu nutzen und sich da einzuschalten, was im Iran traditionell über seine Stellvertreterkräfte und seine verlängerten Arme tut. Momentan sehe ich da nicht unbedingt die Kapazität. Es gab jetzt zuletzt immer noch Raketenangriffe der Houthi im Jemen. Das war sozusagen die letzte Stellvertreter-Miliz Irans, die nach wie vor Israel attackiert hat. Und es gab jetzt im Dezember und auch im Januar eine ganze Weile regelmäßig Raketenalarm in Tel Aviv und im Zentrum des Landes, weil die Houthi Langstreckenraketen abgefeuert haben, die dann abgefangen wurden von der israelischen Armee. Aber aus Sicherheitsgründen wurde dennoch Raketenalarm ausgelöst. Aber jenseits dessen haben die Houthi auch keinen großen Schaden angerichtet. Also ich würde sagen, die Gefahr, die von ihnen ausgeht, ist begrenzt. Und ansonsten hat, wie gesagt, Israel ja relativ erfolgreich die seine Feinde bekämpft in den vergangenen Monaten. Und ich glaube, Iran müsste erst einmal wieder Mittel investieren, um die aufzurüsten. Und inwiefern das möglich ist, ist gar nicht so ausgemacht. Denn wenn Syrien als Landbrücke wegfällt, um die Hisbollah mit Waffen zu versorgen, dann wird das wohl ein ganzes Stück schwieriger werden. Es gab jetzt durchaus immer mal Spekulationen, ob Iran vielleicht stärker versucht, auf andere terroristische Aktionen zu setzen, beispielsweise Israelis im Ausland anzugreifen und dort Anschläge zu verüben. Das wäre sozusagen ein anderes Mittel, aber der direkte Angriffsweg auf Israel oder auch eben die Möglichkeit oder die Mittel erstmal diesen zu schaffen, indem man die Hisbollah wieder stärkt, ist gar nicht so ohne weiteres gegeben. Das heißt, da müsste Iran jetzt auch erst einmal wieder sich Mittel und Wege erarbeiten und ich glaube, das würde eine Zeit lang dauern.
Christian, du bist ja in Tel Aviv und kannst deshalb eigentlich auch ganz gut mal beschreiben, wie die Stimmung vor Ort ist, weil die Hoffnung und Ängste der israelischen Bevölkerung, das bekommt man natürlich viel mehr mit, wenn man eben auch dort ist und mit den Menschen dort spricht. Wie sieht es denn da aus, Hoffnung, Ängste bezüglich der auf die kommenden Monate? Wie ist da gerade die Einstellung? Was bekommst du da mit und was hörst du?
Zurzeit würde ich sagen, dass tatsächlich die Frage der Geiseln, ob sie alle freikommen, in welchem Zustand, wer überhaupt am Leben ist, dass das stark im Vordergrund steht und die Menschen wirklich sehr bewegt. Das ist natürlich ein Thema, das hier immer präsent war, gerade in Tel Aviv, wo ich lebe. Geht man keine 10 Meter, ohne dass man irgendwo einen Aufkleber sieht, auf dem steht, dass sie alle zurückkommen müssen, dass die Regierung aufgefordert wird, sich dafür eben einzusetzen, dass alle Geiseln freikommen. Es gab auch immer wieder Demonstrationen und Aktionen. Es gibt auch diesen Geiselplatz, der so getauft wurde von Angehörigen, wo es regelmäßig Zusammenkünfte und Kundgebungen gibt. Das ist über die Monate aber geschrumpft, würde ich sagen, bis es jetzt eben den Gaza-Deal gab vor rund einer Woche. Und das hat der ganzen Bewegung jetzt nochmal viel Aufschwung gegeben, würde ich sagen. Vor allem in der medialen Berichterstattung natürlich. Also sehr viele Geiselangehörige sind jetzt gerade dort zu sehen. Und wie gesagt, die Freude ist groß, aber auch die Ungewissheit ist sehr, sehr groß. Denn der Gaza-Deal sieht vor, dass 33 Personen freikommen in der ersten Phase. Und es waren jetzt insgesamt 97 Geiseln, die es noch im Gazastreifen gab. Ich glaube, 35 von ihnen waren schon für tot erklärt. Es gehen aber eigentlich alle davon aus, dass mehr von ihnen nicht mehr am Leben sind. Und genau weiß man es nicht. Wenn ich richtig informiert bin, soll die Hamas jetzt an diesem Wochenende, wir zeichnen ja kurz vor dem Wochenende auf, soll die Hamas jetzt eine Liste vorlegen, in der auch drinsteht, wie viele von den 33 Geiseln, die eben in der ersten Phase freikommen sollen, überhaupt noch am Leben sind. Das ist natürlich auch eine ziemliche Tortur, die entsprechenden Angehörigen da gerade durchleben. Und gleichermaßen ist es natürlich auch für viele Familien, deren Angehörige erst in der zweiten Phase freikommen sollen, gerade eine sehr schwere Zeit, weil eben diese große Ungewissheit besteht, ob es überhaupt dazu kommt, dass die zweite Phase auch umgesetzt wird. Also es gibt durchaus die Angst, dass die Regierung eben auf Druck Smotrichs den Krieg wieder aufnimmt und das sagen zumindest die Angehörigen immer, das wäre denn für die zurückgebliebenen Geiseln ein sicheres Todesurteil. Und das ist was natürlich hier ausgiebig erörtert wird, was die Menschen sehr stark bewegt. Und der zweite Punkt, über den wir auch schon gesprochen haben, ist, dass ja, wie es zu bewerten ist, dass da nun eben palästinensische Häftlinge freikommen, die zum Teil lange Haftstrafen zu verbüßen hatten, wie die ganze Zukunft dieses Szenarios aussieht und was das auch für Auswirkungen haben wird. Jenseits dessen gibt es viele weitere Streitpunkte in der israelischen Politik und auch Gesellschaft. Israelische Politik und Gesellschaft sind ja schon seit Jahren stark polarisiert. Wir erinnern uns vielleicht an die Justizreform, die die Regierung umzusetzen versucht hat, in dem Dreivierteljahr vor dem 7. Oktober. Das wird jetzt gerade in gewisser Weise wieder aufgenommen. Und es gibt auch andere Punkte, die große Zwietracht säen unter den Israelis. Das sind viele Dinge, die manchmal ein bisschen untergehen, vielleicht auch in der Berichterstattung in Deutschland. Ich kann das nur aus der Ferne beurteilen, aber natürlich ist die Lage im Gazastreifen, der Geiseldeal, sind das, glaube ich, Dinge, die jetzt stark im Vordergrund stehen. Aber im Hintergrund passiert hier eine ganze Menge, auch innenpolitisch. Es gibt einen großen Streit um die Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden. Das ist auch ein Thema, das die Regierung sprengen könnte und vielleicht auch im Hintergrund ein bisschen dazu beigetragen hat, dass der Geiseldeal zustande kam. Ich würde sagen, dass was man jetzt auch in den letzten Tagen gesehen hat, ist, dass nochmal für kurze Zeit die israelische Gesellschaft zusammengefunden hat in dieser mit Ungewissheit gekoppelten Freude über die drei jungen Frauen, die da freigekommen sind. Dass aber diese Einigkeit nur für kurze Zeit halten wird. Das war schon nach dem 7. Oktober so. Die israelische Gesellschaft wirkte für einige Wochen wirklich wie fest zusammengeschweißt angesichts dieses präzedenzlosen Angriffs und dieser Krise, in der das Land sich befand, sind alle eng zusammengerückt, haben zusammengehalten. Es gab unglaublich viele zivilgesellschaftliche Initiativen. Das ist, glaube ich, auch in Deutschland ja breit in den Medien dann vorgekommen. Auch weil viele Menschen gesagt haben, die Regierung versagt gerade, wir müssen die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und Israel wirkte geeint. Aber das ist nach einiger Zeit dann wieder zerbrochen, würde ich sagen. Und wenn eine Gesellschaft sozusagen nur noch in solchen Ausnahmesituationen überhaupt zusammenfindet, wie jetzt kurze Zeit angesichts der Freilassung der drei Geiseln, dann sagt das eben auch einiges darüber aus, wie zerrissen sie ansonsten grundsätzlich ist.
Lass uns mal einen Ausblick wagen. Wie könnte die internationale Gemeinschaft, insbesondere die EU und die Amerikaner, langfristig eine Rolle in der Förderung einer echten Friedenslösung spielen?
Ich glaube, dafür wäre es eben vor allem nötig, dass Druck ausgeübt wird und die USA und die EU dazu beitragen, dass es ein Zukunftsszenario für den Gazastreifen gibt. Denn einer der großen Fehlschlüsse der letzten, ich würde sagen, 15 Jahre war ja gerade, dass man dachte, man könnte, in Israel sagt man immer, den Konflikt managen. Also man hatte in Gaza eine gewissermaßen stabile Situation mit der Hamas an der Macht, die dort durchaus auch mit eiserner Faust geherrscht hat. Und es gab immer mal wieder Kurzkriege, hieß das hier, zwischen Israel und der Hamas. Also alle zwei Jahre oder einmal im Jahr einen kurzen Waffengang. Der hat dann vor dem 7. Oktober in den Jahren davor eigentlich immer nur noch mal wenige Tage gedauert. 2021 gab es eine größere Konfrontation, aber 22 und 23 im Sommer jeweils wirklich nur so ein, zwei, drei Tage dauernde Raketenbeschuss und dann eben israelische Luftangriffe. Und das war eigentlich aus israelischer Sicht tolerierbar. Damit kam man gut zurecht. Man hat das Ganze irgendwie im Griff gehabt. Das war ganz eindeutig die Politik Netanjahus. Und man ging davon aus, dass der Gazastreifen nicht, dass es keine große Explosion dort geben wird. Das war auch diese Strategie war auch gekoppelt mit leichten wirtschaftlichen Zugeständnissen. Man hat dann ein paar mehr tausend Arbeitskräfte aus dem Gazastreifen nach Israel gelassen. Und man hatte jetzt nicht den Eindruck, dass man an dieser Situation grundsätzlich etwas ändern muss. Und ich würde sagen, dass diese Einschätzung sich auch in gewisser Weise im Ausland durchgesetzt hat. Also auch, wenn deutsche Politiker hier zu Gast waren, vor dem 7. Oktober 2023 haben die nicht in energischen Worten gesagt, wir brauchen eine Lösung für den Gazastreifen. Auch das Dringen auf eine Zwei-Staaten-Lösung generell war jetzt nicht mehr sonderlich laut zu vernehmen von besuchsweise anreisenden Politikern. Denn irgendwie war die Situation zwar nicht gerade toll, aber jetzt auch nicht ganz schlimm. Und ich denke mal, den Vorwurf muss man auch der deutschen Politik machen, auch anderen Ländern, dass sie sich da haben vielleicht auch einreden lassen, dass so eine Situation mit Palästinensern unter Besatzung bzw. unter Herrschaft der Hamas, dass das vielleicht langfristig laufen wird. Und nun hat sich am 7. Oktober gezeigt, dass das nicht so funktioniert. Dieses Thema anzuschneiden sorgt in Israel schnell für Empörung, weil man dann schnell im Verdacht steht, dass man den Terrorangriff der Hamas rechtfertigen würde und vielleicht auch irgendwie gutheißen würde. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass klar sein muss, dass die Umstände der vergangenen Jahre und Jahrzehnte im Gazastreifen einfach Radikalisierung fördern und dass Israel das hingenommen hat, weil man, wie gesagt, wie ich gerade versucht habe zu beschreiben, der Meinung war, man kann das managen. Sicherheitsvorkehrungen, die man aufgebaut hat, die sind ausreichend. Die waren nicht ausreichend, das war eine große Überraschung und ich denke mal, eine Schlussfolgerung daraus müsste sein, idealerweise für die israelische Gesellschaft und Politik selbst, aber eben auch im Ausland, dass langfristig es nicht so weitergehen kann, sondern dass man etwas grundsätzlich ändern muss. Man braucht irgendwann eine Lösung, denn die Situation hier vor Ort wird zusehends schlechter. Der Gaza-Krieg, das ist nun auch gewisserweise präzedenzlos, alles, was da geschehen ist. Aber wenn man beispielsweise mal auf das Westjordanland blickt, dann sieht man fortschreitenden Siedlungsbau und jetzt auch tatsächlich immer stärkere Versuche der Siedlerlobby, tatsächlich eine de facto Annexion dieser Gebiete vorzunehmen, eine Art von Apartheid-System einzuführen. Und das wird sicherlich nicht ganz klaglos und reaktionslos von den Palästinensern hingenommen werden. Und das heißt, es wäre, ich glaube, ja, auch im Eigeninteresse der EU und der USA, um künftige Krisen, wie wir sie jetzt hier haben und hatten, in den letzten eineinhalb Jahren zu vermeiden, dass man eben versucht, darauf hinzuwirken, dass es da irgendwann eine Lösung gibt. Ich halte das jetzt nicht für sonderlich realistisch, muss ich ganz offen sagen. Also hier ist schon sehr viel passiert, was den Siedlungsbau betrifft und die Verstetigung von Strukturen, was sich, glaube ich, wirklich nur sehr schwer zurückdrehen lässt. Es ist vor dem Hintergrund, finde ich, auch wird wiederum sehr leichtfertig manchmal dann von europäischen Politikern beispielsweise gesagt, ja, wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung, als könnte man einfach die Zeit zurückdrehen zum Oslo-Prozess. Das, glaube ich, ist nicht so leicht, denn wenn man hier vor Ort sich anguckt, was da eben alles passiert ist und wie die Lage ist, auch wie die israelische Gesellschaft sich entwickelt hat, was das Thema angeht, dann wird das ganz schwer durchzusetzen sein. Aber ich sehe nichts Gutes für die Zukunft, wenn dieser Weg eben weiter beschritten wird.
Vielleicht als abschließende Frage, die aber nicht weniger groß ist. Was müsste sich denn, wir haben es jetzt schon angeschnitten, aber was müsste sich denn konkret ändern, damit dieser Konflikt endlich dauerhaft gelöst wird?
Konkret müsste es in einem ersten Schritt eine Regelung für den Gazastreifen geben, die sicherstellt, dass dort ein Wiederaufbau stattfindet, der und nicht die Hamas wieder ans Ruder kommt. Und ich denke mal, die naheliegende Lösung ist, dass die palästinensische Autonomiebehörde da eine Rolle hat. Die PA ist da in gewisser Weise auch sperrig. Die lässt sich, zumindest sagt sie das zurzeit, auf keinerlei Kompromiss ein, beispielsweise in Kooperation mit anderen arabischen Ländern dort eine Rolle zu übernehmen, sondern pocht immer darauf, dass sie sozusagen die alleinige Regierungsgewalt in Gaza haben muss. Das wiederum führt mich zu dem zweiten Punkt. Die PA ist durchaus reformbedürftig, sehr, sehr stark sogar. Es gab seit vielen Jahren keine Wahlen. Mahmoud Abbas herrscht per Dekret. Aber die PA ja, ist eben sozusagen der international anerkannte Selbstverwaltungsinstrument der Palästinenser. Und ich denke mal, dass der Grundsatz, dass die Palästinenser ein Recht auf Selbstbestimmung haben, das müsste handlungsleitend sein für die internationale Politik. Das ist jetzt leider auch eher vage als konkret. Aber ich denke, man müsste sozusagen sich wieder stärker auf die Grundsätze verständigen und gegebenenfalls auch auf die PA Druck ausüben, sich zu reformieren. Das müsste von anderen Akteuren kommen, vielleicht als von der jetzigen israelischen Regierung, denn die hat kein Interesse daran, dass überhaupt die Palästinenser ihr Selbstbestimmungsrecht ausüben dürfen. Insofern wäre großer Druck auf beide Seiten erforderlich. Aber wenn wir darauf blicken, wer nun gerade in den USA die Regierung stellt und wenn wir auch auf die Uneinigkeit in der EU und auch innerhalb von EU-Mitgliedsländern selbst gucken, was das Thema Nahost und Israel angeht, dann bin ich der Erste, der eingesteht, dass das eine fromme Hoffnung wäre, zu sagen, dass tatsächlich so ein Druck bald ausgeübt und aufgebaut werden kann.
Wie realistisch hältst du eine Zwei-Staaten-Lösung?
Ehrlich gesagt nicht mehr für sehr realistisch. Allein sich geografisch einen zusammenhängenden palästinensischen Staat vorzustellen, ist sehr, sehr schwer, wenn man die Verhältnisse vor Ort kennt. Und das ja, wirft natürlich die Frage auf, gibt es andere Modelle? Es gibt, wenn man mit Palästinensern spricht, durchaus immer mehr Anhänger einer Einstaatenlösung. Die sagen, ein Staat, zwei Staaten, drei Staaten ist uns egal. Wir wollen nur endlich gleiche Rechte haben und nicht so stark in unserem Leben, in unserer Bewegung eingeschränkt sein, wie es jetzt der Fall ist.
Gibt es etwas, was dir Hoffnung gibt?
Hoffnung gibt mir, dass es auf beiden Seiten Leute gibt, die, obwohl sie zum Teil sogar selbst sehr, sehr starkes persönliches Leid erfahren haben, sich dennoch oder gerade deswegen umso mehr mit voller Kraft dafür einsetzen, dass Dinge besser werden. Das ist etwas, was auch ja, in den Begegnungen, die ich habe hier als Korrespondent, immer wieder sehr starken Eindruck hinterlässt. Gleichzeitig ist die Zahl der Leute begrenzt. Ich bin mir nicht sicher, ob der 7. Oktober vielleicht auch auf israelischer Seite bei manchen ein Umdenken bewirkt hat. Hat es, glaube ich, hat aber auch, glaube ich, viele gegeben, die deren Sichtweise eher noch verhärmt, von einer stärkeren Verhärmung jetzt geprägt ist, was die Palästinenser angeht. Insofern habe ich den Eindruck, in Israel wachsen die Extreme. Sozusagen auf beiden Seiten des Spektrums werden die Ausschläge größer. Und das heißt, dass es durchaus einiges gibt, was einem Hoffnung gibt hier in Begegnungen, die man hat, aber auch vieles, was einen sehr, sehr desillusioniert zurücklässt. Und das gilt ähnlich für die Palästinenser.
Christian, vielen Dank für deine Einordnung.
Sehr gerne. Danke dir.
Das war eine neue Folge unseres Zenit-Podcasts. Schreibt uns gerne, wie ihr die Episode findet, was ihr denkt. Abonniert uns, lasst eine Bewertung da, teilt gerne auch den Podcast und markiert uns. Und dann hören wir uns bald wieder. Danke und bis bald.